Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Dass ihr auch den Weg hierher gefunden habt, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist euch offensichtlich ein Anliegen und das ist schön. Ja, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir sind sehr beschenkt. Kennt ihr das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das mag auch manchmal zutreffen. Manchmal ist es besser zu schweigen, aber grundsätzlich ist es toll, dass wir miteinander reden können, dass wir Dinge miteinander besprechen können. Manches eher oberflächlich, den sogenannten Smalltalk, aber auch in die Tiefe, dass wir uns mitteilen können. Unser Erleben, unsere Gefühle, unsere Gedanken, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Reden ist ein wichtiges, ein grandioses Geschenk von Gott. Und es ist auch ein wunderbares Geschenk von Gott, dass er zu uns redet. Der Tagesvers für heute heißt aus Hesekiel: Und weiter sprach er, Gott, zu mir. Du sterblicher Mensch, achte auf alles, was ich dir sage und nimm es dir zu Herzen. Ich finde das wunderbar, wunderbar. Gott redet, nicht nur zu Hesekiel. Aber es gibt viele Textstellen in der Bibel, wo Gott redet, so richtig, dass Menschen die Stimme Gottes hören. Ich bin sicher, dass Gott immer noch durch die Bibel zu uns redet. Er redet durch Menschen und durch andere Sachen. In erster Linie durch sein Wort, sicher auch hier im Gottesdienst. Aber auch durch die Schöpfung oder durch Musik. Gott ist da kreativ und vielfältig. Das können wir erkennen. Er zieht alle Register, wie man so sagt, in der Musik, alle Register, um uns zu erreichen und uns mit uns zu reden. Ja. Bei mir redet er sehr stark durch Lieder und auch durch die Predigten. Im Text von Hesekiel sagt Gott: Achte auf alles, was ich dir sage, und nehme es dir zu Herzen. Höre hin, sozusagen. Achte auf alles, es ist wichtig. Auch die kleinen Worte. Nimm es dir zu Herzen, lass es an dich heran. Lass es nicht nur bis an die Ohren kommen. Höre nicht nur verkopft, sozusagen. Lass es an dich heran, an dein Innerstes. So spricht Gott, der Herr, zu Hesekiel und so spricht er auch zu uns allen, wenn wir Ohren haben und zuhören. Es ist auch ein wunderbares Geschenk, dass wir mit Gott reden können und das wollen wir jetzt tun und es wäre schön, wenn ihr zum Gebet aufsteht. Danke, Vater im Himmel, dass du uns überreich beschenkst, dass wir von dir wissen. Es ist erstaunlich und wunderbar, dass du trotz deiner Größe und Majestät und Herrlichkeit, dass du zu uns redest, dass du dich mit uns abgibst, dass deine Liebe so weit geht, dass du ja Versöhnung geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus, damit wir Zugang haben zu dir. Danke dafür. Es gibt Dinge in der Bibel, die verstehen wir nicht, die sind uns rätselhaft. Wir bitten dich um Geist, um zu verstehen und wirklich um Herzensohren, die hinhören, was du uns zu sagen hast, jedem persönlich, jetzt auch hier im Gottesdienst. Danke, dass du gegenwärtig bist. Da, wo man sich das wünscht, mit dir in Kontakt zu reden, da lässt du dich finden. Du sagst, wer mich sucht, der wird mich auch finden. Schenke uns das auch hier in diesem Gottesdienst. Du weißt, wie wir beladen und gehetzt hier angekommen sind, was uns bedrängt. Nimm das von uns fort und lass uns wirklich aufmerksam hören. Segne Helmut und seiner Predigt, dass er die Worte findet, die du zu uns sagen möchtest. Danke auch für die wunderbaren Lieder, die wir haben, in denen du auch zu uns sprichst. Und danke, dass du viele Sprachen hast und dass du zu allen Menschen redest und reden möchtest. Danken dir für die Vielfalt, die es gibt in den Gemeinden und in den Gemeinschaften, dass du da auf unterschiedliche Art und Weise redest. Und wir bitten dich, dass du deinen Segen gibst in dein Volk, in die Gemeinschaft deiner Heiligen, dass wir wachsen, dass sie wachsen und reifen. Wir bitten dich, dass du bei denen bist, die nicht so fröhlich ihren Glauben leben können, die verfolgt werden und die in Not sind. Helf ihnen in ihrer Bedrängnis und gib ihnen das, was sie brauchen für ihr Äußeres und für ihr Inneres. Und wir bitten dich für die, die nicht unter dein Wort kommen wollen und für die, die nicht mehr unter dein Wort kommen können und es gerne möchten. Begegne du jedem, schenke du Trost und Hilfe und alles, was nötig ist. Danke dafür. Danke, dass du gegenwärtig bist, dass du das zugesagt hast. Wir loben und preisen dich und deinen heiligen Namen. Amen. Ja, das Thema des Gottesdienstes ist, was wir uns alle wünschen. Wie komme ich in den Himmel? Da stellt sich ja ein Lied. Nee, Einführung ins Thema. Wie komme ich in den Himmel? Stellt sich die Frage, gibt es einen Himmel? Gibt es die Hölle? Gibt es handfeste Beweise? Alle, fast alle Religionen trauen auf irgendwie erreichbare Ewigkeit. Das ist für mich schon mal so ein Zeichen, dass sich alle Menschen danach sehnen. Einen wissenschaftlichen Beweis gibt es aber nicht. Und trotzdem glauben wir und wir vertrauen darauf, dass es ein Leben bei Gott in Ewigkeit gibt. Wikipedia sagt dazu, das Wort Glaube, lateinisch Fides, indogermanisch Läuben, Begehren, Liebhaben, für lieb erklären, gutheißen und loben. Glauben bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens, so sagt Wikipedia, vor allem im Kontext religiöser Überzeugung. Glauben geht nicht ohne Vertrauen. Und weiter steht dort, für gläubige Christen gilt christlicher Glaube als keine antike oder mittelalterliche Vorstufe von Wissen. Das hat mir gut getan. Wir sind nicht dumm, weil wir glauben. Wir verlassen uns auf andere Sachen. Ja. Damit ist Glauben auch kein bloßes Fürwahrhalten, auch eine Vermutungsäußerung ist damit nicht gemeint. Sondern, so sagt Wikipedia, ich traue dir, ich kann auf dich bauen, ich habe eine Gewissheit, die wenig aus Berechnung und Experimenten kommt. Soweit sagt das Wikipedia. Und den muss man ja schon glauben. Man glaubt also nicht, weil man Beweise hatte, sondern dann, weil man glaubt, weil man auf Gott vertraut. Obwohl man keine wissenschaftlichen Beweise für Gottes Existenz hat. Aber wenn zwei Menschen sich lieben und sich vertrauen, fordern sie auch keine Beweise. Sie wissen es einfach. So können Christen an einen Himmel glauben und sich darauf freuen, dass sie irgendwann mal den sehen, dem sie vertraut haben. Und solange befinden wir uns in dieser Zwischenzeit. Und das Lied singen wir jetzt. Wer schon mal bei uns zu Hause war, der weiß, dass wir einen Hund und zwei Katzen haben. Unsere Katze, die eine Katze, die ist sehr verschmust. Die kommt aus dem Schoß, schmust, schnurrt, fühlt sich wohl. Sie hat alles, was sie will. Sie ist zu Hause auf meinem Schoß. Wenn ich abends in meinem Bett liege, bin ich oft sehr dankbar. Ich habe alles, was ich will. Ich habe ein Zuhause. Ich habe Menschen um mich herum, die ich liebe und die mich lieben. Das war nicht immer so. Ich bin in Düsseldorf geboren. Ja, das ist lange her, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin schon früh ins Kinderheim gekommen. Da war ich gerade auf der Welt, weil meine Eltern sich getrennt haben. Da war ich in Boppert, so ein Zufall, in Düsseldorf geboren und in Boppert im Kinderheim. Aus dem Kinderheim hat meine Oma mich dann rausgeholt, mich und meinen Bruder, wir waren immer zusammen. Als mein Vater neu geheiratet hat, sind wir zu meinem Vater gekommen, mein Bruder und ich. Als mein Vater dann gestorben ist, als ich 6 war, bin ich zu meiner Mutter gekommen. Ich war heimatlos, hin und her geschubst. Nirgends war ich zu Hause. Nun habe ich ein Zuhause. Unser Haus in der Rheingoldstraße und hier. Ich finde, Gott hat mich mehr entschädigt für das, was ich früher gelitten habe. Ich habe aber auch noch ein anderes Zuhause, das weiß ich. Ich habe ein Zuhause auf immer bei Gott. Da geht es mir ja noch besser als jetzt hier. Keine Sorge. Ihr glaubt es nicht, aber auch ich habe Sorgen. Keine Traurigkeit. Kein Elend in der Welt, hungernde Kinder oder Kriege, die mich runterziehen. Und keine Frage mehr nach all dem, warum dieses Leid hier auf der Erde ist oder warum es verrückte Menschen gibt, die willkürlich Macht aufüben. Das ist der Himmel. In Epheser 2 steht, in der neuen Genfer Übersetzung im Vers 19, ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Welch ein Zuspruch! Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Das Beste kommt zum Schluss. Einer Frau wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Der Arzt sagte, sie hätte nur noch 3 Monate zu leben. Sie fing also an, alles in Ordnung zu bringen und alles zu organisieren. Sie rief auch den Pastor an und bat ihm zu kommen, um ihre Wünsche für die Beerdigung abzusprechen. Sie sagte ihm, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Bibeltexte gelesen werden sollten und in welchem Kleid sie beerdigt werden wollte. Sie sagte auch, dass sie eine Bibel in der linken Hand halten wollte. Als der Pastor gehen wollte, erinnerte sich die Frau an ein wichtiges Detail, das sie vergessen hatte. Herr Pastor, noch eins, sagte sie aufgeregt. Und das ist auch noch sehr wichtig für mich. Ich möchte, dass ich eine Gabel in der rechten Hand halte, wenn ich im Sarg aufgebahrt werde. Dem Pastor fehlten buchstäblich die Worte. Ja, das überrascht sie sicher, fuhr die Frau ruhig fort. Oh ja, stammelte der Geistliche. Die Frau fing an zu erklären. In all den Jahren, in denen ich an den vielen Empfängen teilnahm, beruflich, wurde ich immer mal wieder daran erinnert, meine Gabel zu behalten, wenn das Geschirr abgeräumt wurde. Behalten Sie die Gabel, sagte irgendeiner ganz bestimmt. Und ich freute mich dann immer, denn ich wusste, dass es noch etwas Besseres gibt, dass noch etwas Besseres kommen würde. Leckere Schokoladendesserts, Kuchen, Apfelstrudel oder Eis. Irgendetwas Wunderbares war das große Mal, was das große Mahl perfekt anbrundete. Der Pastor lächelte. Ich möchte, fuhr die Frau fort, dass die Leute mich im Sarg sehen, sich wundern, warum ich die Gabel in der Hand halte. Und ich will, dass sie ihnen sagen, behalten Sie Ihre Gabel, das Beste kommt noch. Der Pastor fing beinahe an zu weinen, als er die Frau beim Abschied umarmte. Er wusste, dass es eines der letzten Male war, bevor sie sterben würde. Aber er wusste auch, dass die Frau eine bessere Vorstellung vom Himmel hatte als er selbst. Sie wusste und vertraute, dass noch etwas Besseres auf sie wartete. An der Beerdigung gingen die Menschen an ihrem Sarg vorbei und sahen ihr schönes Kleid, ihre Bibel in der linken Hand und die Gabel in der rechten. Und immer wieder hörte der Pastor die Frage, warum hat sie eine Gabel in der Hand? Und sein Lachen wurde größer und freudiger bei jedem Mal. Während der Predigt berichtete der Pastor von der Unterhaltung, die er vor kurzem noch mit der Frau hatte. Er erklärte, was die Gabel in der Hand sollte und was sie der Frau bedeutete. Und dass er nicht mehr aufhören konnte, an die Gabel zu denken. Und dass er hoffte, dass auch die Anwesenden die Gabel nie mehr vergessen würden. Die Bedeutung, die die Gabel für die Frau hatte, schlug bei den Leuten ein. Und sie erzählen sich das noch heute. Behalte deine Gabel, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, weil Jesus Christus auferweckt wurde und weil auch wir mit ihm leben werden.
Der reiche Jüngling? Oder wie komme ich in den Himmel? Ich freue mich jetzt sehr, einmal wieder die Predigt übernehmen zu dürfen, diese Predigtvertretung. Warum? Das bietet mir Gelegenheit, meine Kenntnisse aus der Bibelschulzeit aufzufrischen. Zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Homiletik, also der Predigtlehre, und Hermeneutik, worunter man die Wissenschaft von der Auslegung versteht, eigentlich ist. Das brauche ich gleich noch einmal. Danke, Renate, für deine hinführende Einleitung. Es waren wahrlich große Lieder, große Texte. Danke dafür. Heute wirft dieser bekannte Bericht vom sogenannten reichen Jüngling die spannende Frage auf. Die spannende Frage, was ist es, was mich in den Himmel bringt? Guter Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Damit geht es weniger um das Verhältnis von Reichtum und Glaube, als mehr um die Frage, wie ich in den Himmel komme. Und die interessiert uns doch alle. Gutes tun, das steht ja ganz im Zeichen unserer Jahreslosung, die uns auffordert, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Wir haben gehört, die Menschen, alle sollen alle meine Worte, die ich ihnen sage, mit dem Herzen aufnehmen und sie in den Ohren behalten. Und dazu lese ich Markus 10, die Verse 17 bis 27. Dort heißt es: Und er, als Jesus auf den Weg hinausging, rief einer zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, guter Meister, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einem, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber, der Jüngling, antwortete und sprach zu ihm: Guter Meister, dieses alles habe ich beobachtet und von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging, betrübt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwerlich werden die, die Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, dass die, die auf Güter vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Wie? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in Gottes Reich eingehe. Sie aber waren über die Maßen erstaunt und sprachen zueinander, und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich überlege, wann habe ich das letzte Mal mir die Frage nach dem Himmel gestellt, die Frage nach dem ewigen Leben. Die Frage also, wie komme ich in den Himmel? Es ist eine Frage, die mich eher selten beschäftigt. Anderes interessiert mich da mehr. Zum Beispiel, wie plane ich den heutigen Tag? Oder was gibt es heute Mittag zu essen? Alltägliche Fragen also. Aber wie komme ich in den Himmel? Das ist doch etwas ganz Existenzielles, etwas, was meine Zukunft betrifft, über den Tod hinaus. Warum frage ich mich das so selten? Bin ich zu sehr beschäftigt mit meinem hiesigen Leben, als dass ich mir die Frage nach dem Tod stelle? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass deswegen die Kirchen immer leerer werden, weil sie den Menschen die Antwort auf diese Frage schuldig bleiben. Weswegen soll man dann noch einen Gottesdienst besuchen, wenn die Hermeneutik, also die Auslegung des Gotteswortes, den Weg zum ewigen Leben nicht mehr zeigt? Im Gegensatz dazu füllen sich Gemeinden und Gemeinschaften dort, wo die frohe Botschaft die Sehnsucht nach dem ewigen Leben stillt. Der junge Mann in unserem Bibeltext stellt sie, diese Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Helfen da barmherzig sein, großzügig sein, gerecht sein, Nächstenliebe? Jesus beantwortet diese Frage damit, dass es nicht um einen solchen Lebensstil geht, der gut ist. Ihm geht es darum, so zu leben, wie Gott es will, nach seinen Geboten. Der junge Mann fragt, welche Gebote sind das denn? Und Jesus nennt 6 Gebote aus der mosaischen Tora, aus dem 2., 3. und 5. Buch Mose. Ich wiederhole es nochmal, wie es da hieß. Die Gebote weißt du doch. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und Mutter. Ohne zu zögern, bestätigt der junge Mann, diese 6 Gebote habe ich gehalten. Was habe ich nicht getan, dass ich nicht in den Himmel kommen könnte? Vielleicht keimt da in ihm die Hoffnung auf, doch auf dem richtigen Weg gewesen zu sein. Seine Unsicherheit schwindet, er hat doch nach den Geboten gelebt. Die Zukunft im Himmel steht mir doch offen. Aber die Antwort Jesu lautet ganz anders. Sie öffnet ihm die Augen. Es reicht nicht, die 6 Gebote zu halten, um sich seiner Zukunft im Himmel sicher zu sein, sondern vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus einige Kapitel zuvor. Was für ein Anspruch! Deshalb fordert ihn Jesus auf, alles zu verkaufen, was er besitzt, und es den Armen zu geben. Lass los und komme und folge mir nach. Werde mein Jünger und ehre Gott über alles, indem du das erste Gebot Gottes über alles stellst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denke nicht mehr an deinen Reichtum, sondern daran, mit mir zu leben. Die Frage, wie komme ich in den Himmel, die ist damit beantwortet. Auch über den Tod hinaus. Traurig wendet er sich ab. Sein Reichtum ist es, der ihn zurückhält, sein Besitz, sein Wohlstand. Gott bleibt dabei außen vor, obwohl er sich an die 6 Gebote der Tora hält. Er lebt ein bisschen für Gott, aber er lebt nicht mit ganzem Herzen mit Gott. Sein Reichtum macht ihn blind, blind für die Zukunft. Er hat die Gebote Gottes vor Augen, aber nicht Gott. Mit seiner Selbstgerechtigkeit, das habe ich doch alles getan, wächst sein Besitz, aber seine Gottesbeziehung stirbt. Ein armer Jude, mit Baron Rothschild weit entfernt verwandt, wird vom Baron in seiner prächtigen Pariser Wohnung empfangen. Bei seiner Rückkehr an seinen galizischen Wohnort will seine Frau von ihm wissen, ob der Baron wirklich so reich ist, wie überall erzählt wird. Ich sage dir, sagt der Mann, das sind alles Legenden. Dem Baron geht es meiner Meinung nach nicht sehr gut. Woher weißt du das? Staunt die Frau. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Beide Töchter des Baron müssen gleichzeitig auf nur einem Klavier spielen. Reichtum kann zur Gefahr werden, sich das Reich Gottes zu verscherzen. Dies wird uns gezeigt in der Person dieses jungen Mannes, der Jesus nach den Bedingungen für eben dieses ewige Leben fragt. Er fragt, indem er ihn guter Meister nennt. Diese Anrede verwehrt ihm Jesus, weil sich darin eine innere Haltung verrät, die der Heiland gar nicht billigen kann. Der Gottessohn, der Herr der Welt, kann nicht flapsig mit guter Meister, so wie mit gutem Mann, angesprochen werden. Dieses Gutsein besitzt eine moralische Qualität, ist die Summe guter Taten, denen selbstverständlich und ohne weiteres das ewige Leben zufallen muss. Und genau so versteht es der Jüngling. Hier beginnt dann Jesu Seelsorge. Schon bevor er oder bevor es zur Frage nach dem ewigen Leben kommt. Jesus steht nun mal als Mensch vor dem jungen Mann und als solchem geht es ihm darum, den Blick vom Menschen weg auf den allein guten Gott zu lenken. Der hat den Menschen seinen Willen wissen lassen in seinen Geboten, damit er Gott im Menschen Raum bekommen kann. Sein Wille ist es, das Sinnen und Trachten des Menschen auf den Weg zu lenken, der zum ewigen Leben führt. Das alles habe ich von Jugend an befolgt. Dem begegnet Jesus nicht mit analytischer Aufdeckung. Hast du nicht deinem Nachbarn die Kritze an den Hals gewünscht oder bist du nicht unbeherrscht gewesen deiner Frau gegenüber? Oder. Sondern mit einem tiefen Blick der Liebe, aber mit einer klaren Aufforderung zur Nachfolge unter Aufgabe seines Geldes, seines Reichtums, damit ganz Neues werden kann. Seelsorgerlich lenkt Jesus seinen Blick darauf, wo die Bindung des Menschen liegt. Er hat den wunden Punkt getroffen. Jesus möchte ihn in das Sein herüberholen, ja, herüberlieben, damit ein ganz neues, ein ganz anderes werden kann. Darin erweist sich seine Liebe. Jesus möchte ihn in das neue Sein herüberholen. Wohl erscheint uns die Forderung überaus schwer und hart, aber schon ist die helfende Brücke geschlagen, die Liebe. Die Liebe, die das Schwere leicht machen kann, es zart und geheimnisvolle im Text andeutet mit der knappen Bemerkung: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Doch die Bindung an das bisherige, wohlhabende Leben, die Scheu, das alles dran geben zu müssen, behält im Herzen des jungen Mannes die Oberhand. Das Übergewicht gegenüber der Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach dem ewigen Leben. Mit der Lösung von seiner Bindung an Reichtum und Besitz hätte er sich selbst dran geben müssen. Es muss in unserem Leben nicht immer um das ganz Spektakuläre gehen. Wenn Gott etwas von uns fordert, um uns alles zu geben. Wenn Gott etwas von uns fordert, um uns alles zu geben. Meistens sind es falsche Prioritäten, die wir setzen, die es neu zu setzen gilt. Eine Liebhaberei, die mich gefangen hält. Menschen, Dinge oder Vorhaben, von denen ich mich nicht trennen kann. Oft geht es auch durch Tiefen, durch Grenzerfahrungen meiner eigenen Möglichkeiten, um die ausgestreckte Hand Jesu ergreifen zu können. Serena Williams, die US-amerikanische Tennisspielerin der Weltspitze, geriet in eine Sinnkrise, als sie vom 1. auf den 139. Platz der Weltrangliste fiel. Bis dahin sagte sie, dass es für sie nichts anderes im Leben geben kann als Tennis. Heute kann sie sagen, Tennis steht zwar ganz vorne, aber darüber steht die Allmacht und Größe Gottes, die mich hält und trägt und mein Leben bestimmt. Die Popsängerin Patricia Kelly aus der Kelly Family erlebt eine große innere Leere. Termine, Tourneen, Auftritte, Aufnahmen, Studioaufnahmen, CD-Produktionen haben mich kaputt gemacht. Ich war am Ende. Da rief ich zu Gott und er erhörte mich. Ich lernte, Jesus zu lieben, aus seiner Kraft zu leben. Immer dann, wenn unsere Möglichkeiten an ihr Ende gekommen sind, können sich Gottes viel größere Möglichkeiten entfalten. Unsere Konflikte, Grenzen und Kraftlosigkeiten bedeuten für Gott keine Grenzen. Jesus macht uns Mut, in unseren unmöglichen Möglichkeiten den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes zu vertrauen. Jesus lehrt nicht das Armsein als Bedingung für die Aufnahme in sein Reich. Er will uns nur die Augen dafür öffnen, wie schwer eine ungebundene, innerlich freie Stellung zu den Gütern dieser Welt ist. Je mehr es davon sind, umso größer die Bindung daran ist, umso schwerer kann die Trennung davon sein. Denn Sattheit kann den Zugang zum Reich Gottes versperren, weil die ganze Hingabe an Gott verhindert wird. Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes einzugehen, heißt es, unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Das sagt Jesus später zu seinen Jüngern. Nochmal, es geht Jesus nicht um Reichen, um den Reichen, sondern um den ganzen Menschen, um seine Bindungen einerseits und seinen Glauben, sein Vertrauen andererseits. Wie schwer ist's, dass die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Damit tut sich die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und den Menschen auf, die nur Jesus, der Gottessohn, überbrücken kann und überbrückt hat. Und mit ihm leuchtet das große Wunder auf, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ray Charles Robinson, als der amerikanische Jazzer Ray Charles bekannt, war seit seinem 7. Lebensjahr vollständig blind, aber einer der begnadetsten Crossover-Musiker. Die größten Aufführungsorte waren seine Schauplätze wie die Opera of Sydney, die Carnegie Hall, die Mailänder Scala, die Royal Albert Hall, die Metropolitan Opera und so weiter. Motivation gaben ihm andere Frauen, Rum, Nikotin, Heroin. Er wurde hochgradig durch suchtkrank und verschwand in einer Suchtklinik. Trotzdem hielt seine Frau an ihm fest und half ihm, Jesus zu begegnen. Er wurde geheilt und schrieb den Song Change My Heart, verändere mein Herz, der später von dem ebenfalls von Heroin befreiten Joe Cocker gesungen wurde. Ray blieb clean und starb 72-jährig am 16. Juni 2004, also vor über 20 Jahren. Das mag zu den Grenzfällen und besonderer Art gehören, aber es betrifft Menschen besonderer Art, an denen Gott sein Werk tut, nachdem sie alles hingaben, um sich dann selbst ihm hinzugeben. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus Zusagen an uns. Bei Gott ist nichts unmöglich. Mit seiner Kraft wirkt er auch heute. Er verwandelt unsere Sehnsucht nach mehr in eine Sehnsucht nach einem Leben bei ihm. Jesus, das ist das Zweite, erreicht uns, die wir vielleicht auf dem Weg zum Himmel verloren gegangen sind. Drittens, Jesus ermutigt uns, in unserer Beziehung zu ihm die richtigen Prioritäten zu setzen. Die Zusage Jesu, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen, ist damit gemeint. Jesus berührt uns. Die Sorge, zu kurz zu kommen, verschwindet. Denn er zeigt uns, dass er für uns sorgt. Wir vertrauen ihm. Fünftens, Jesus zeigt uns, dass unser Wert nicht im Reichtum liegt, sondern darin, dass Gott uns liebt. Und sechstens, Jesus weckt in uns die Sehnsucht nach dem Himmel. Er erinnert uns an die Frage, wie komme ich in den Himmel? Nochmal sagt er ja selbst, in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, unser Vertrauen auf dich ist schwach. Die Unsicherheit unserer Welt reichen hinein bis in unsere Herzen. Wir ängstigen uns. Darum bitten wir dich, uns die Stellen zu zeigen, die verhindern, dass du wahrgenommen wirst, sodass wir Zuflucht bei dir finden. Zeige uns, wo es darum geht, eingetretene Wege zu verlassen, um neu mit dir zu beginnen, dir das Vertrauen entgegenzubringen, das dir gebührt. Schenke uns diesen tragenden Glauben an deine Möglichkeiten, an deine Größe, an deine Kraft und mach uns deutlich, welche Hilfe du dafür bereitstellst in deinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen, in der Seelsorge. Hilf uns, treu darin zu sein, wie du treu bist mit uns in deiner großen Liebe. Schenke uns ein Herz für dein Wort. Schenke ein Wort für unser Herz. Amen.